Also, ich bin der Markus Stelzmann und ich bin 58 Jahre alt, bin in Karlsruhe, sprich in Deutschland geboren, bin seit ungefähr 13, 14 Jahren jetzt in Wien bei der Firma Telehase in unterschiedlichen Rollen. Am Anfang war es eigentlich nur so ein bisschen für eine gewisse Zeit als Unterstützung Consultant gedacht und seit ungefähr, ja, über 10 Jahren schon bin ich in, Achtung, Regisseur der Firma Telehase.
Wir haben heute also einen Regisseur als Gast bei Sound of Customers. Worin liegt da der Unterschied zu einem CEO?
Es sollte eigentlich mehr Mentorship sein, als diese klassische Führungskraft und zu bestimmen zu wollen, sondern die Menschen befähigen, die Mitarbeiterinnen befähigen, eigene Entscheidungen treffen zu können, was dafür relevant ist. Und das ist so ein bisschen das, was wir die 10 Jahre jetzt relativ erfolgreich hier praktizieren bei der Firma Telehase mit all den Schwierigkeiten. Es ist kein Zuckerschlecken, es ist anders anstrengend, sage ich mal immer.
Anders anstrengend, aber dafür auch sehr erfolgreich. Und was ist dafür wichtig?
Wir sind transparent, alle Mitarbeiterinnen können bei uns auf die Konten schauen, sich erklären lassen. Wir haben einen sogenannten Eigentümerbericht. Wir sind auch keine hippe Startup, wir sind ein Elektronikunternehmen. Wir sind 60 Jahre alt. 50 Jahre lang hat es kein Mitarbeiter interessiert, woher das doppelte Gehalt kommt. Hauptsache es war da. An dem Tag, wo wir transparent wurden, kamen die ersten, jetzt gehen wir aber pleite. Wir haben ja gar kein Geld auf dem Konto.
Herzlich willkommen bei Sound of Customers.
Wie hört sich Customer Experience an? Wie kann dein Unternehmen noch besser gehört werden? Hol dir Inspirationen und Tipps.
In jeder Folge bringen unsere Gäste ihren ganz besonderen Sound mit und erzählen uns, wie sie ihr Unternehmen für Kundinnen und Kunden so richtig zum Klingen bringen.
Schön, dass du reinhörst bei unserem Podcast von Kunde 21. Wir sind Alexandra,
Barbara. Ganz herzlich willkommen bei Sound of Customers, bei einer neuen Folge von Sound of Customers. Und Alexandra und ich, wir freuen uns heute ganz besonders, dass wir in eine vollkommen, ich würde schon sagen, neue Organisationsform eintauchen dürfen. Vielleicht in eine ungewöhnliche Organisationsform, vielleicht in eine Organisationsform, die noch nicht so viele kennen, wo das ein oder andere Fragezeichen auftaucht. Die aber in jedem Fall sehr, sehr erfolgreich ist. Und in dieser Organisationsform dürfen wir jemanden begrüßen, der sich dort als Regisseur bezeichnet, gemeinsam mit seinem Geschäftsführungskollegen, der sich als Lotse bezeichnet, führen sie erfolgreich das Unternehmen Telehase. Und ich freue mich sehr, heute bei uns Markus Stelzmann zu begrüßen, der Regisseur von Telehase. Ganz herzlich willkommen, Markus.
Vielen Dank für die Einladung, Barbara. Vielen Dank für die Einladung, Alexandra. Ich freue mich schon seit Tagen auf diesen Podcast. Und ja, es klingt schon anfangs, wenn ich dich höre, ein bisschen sperrig, weil es ist dann doch selbst nach 10 Jahren noch ungewöhnlich, über solche Organisationsformen oder Worte zu sprechen wie Regisseur. Und da freue ich mich sehr, heute darüber erzählen zu dürfen.
Ja, alle sind sehr gespannt. Wir alle freuen uns und ich freue mich auch. Ich möchte aber auch erzählen, warum ich mich so freue. Ich war vor circa 2 Jahren auf der Donau-Uni in Krems und konnte mich dort mit vielen Menschen zum Thema Agile Organizations and Collective Leadership austauschen. Und im Zuge dessen bin ich mit einem Buch in Berührung gekommen, das nennt sich Agil, stabile Organisationen von Richard Pircher. Und alle von uns, die höchstwahrscheinlich den Frederic Laloux kennen mit seinem Buch Reinventing Organizations, werden sich bei Richards Buch wahrscheinlich sofort daran erinnern, denn was Laloux international recherchiert und aufgeschrieben hat, hat Richard auf die Dachregion runtergebrochen. Das heißt, er hat viele Unternehmen in seinem Buch vorgestellt, die mutig genug sind, neue Wege in der Organisationsentwicklung zu gehen. Und daher kannte ich Telehase schon von der Uni her und war total gespannt auf euch. Und ja, deshalb freue ich mich so, weil ich schon viel gelesen habe und also über Telehase und auch über dich, Markus. Und jetzt haben wir dich hier bei uns. Barbara hat dich ja bereits als Regisseur vorgestellt. Was macht denn eure Organisationsform aus? Ist sie besonders oder ist sie vielleicht gar nicht besonders? Wie siehst du das?
Sie ist eigentlich gar nicht besonders, weil wir sind noch immer ein Wirtschaftsunternehmen und wir haben jetzt nicht Kapitalismus abgewählt oder irgendetwas, sondern wir versuchen einfach eine Organisation oder unsere Organisation, die für Organisation bei der Firma Telehase sinnhaft zu gestalten Das heißt, wir lehnen nichts ab, wir sagen nicht, das andere ist schlecht oder das ist besser und so weiter, sondern wir sind überzeugt in dem Weg, den wir gehen, in dieser permanenten Transformation, in der Adaption des Marktes, werden wir zukünftig Erfolg haben. Und jetzt die letzten 10 Jahre ein bisschen in die Retrospektive oder rückwärts geschaut, können wir auch sagen, es war auch nach den klassischen KPIs, die nicht alle bei uns in der gleichen Wertigkeit betrachtet werden, wie sie vielleicht in anderen Unternehmen betrachtet werden, können wir eigentlich sagen, waren wir mit dieser Art von Organisation, sprich ohne Management, ohne klassisches Management, waren wir sehr erfolgreich. Und ja, und wir glauben auch dran, dass wir in der Zukunft dieses Unternehmen, sage ich mal, resilient machen. Und das sage ich jetzt mal, da fängt schon der Unterschied an. Wir wirtschaftlich erfolgreich ist für uns relativ klar. Wir sagen, wir haben eine Formel zum Beispiel, alles muss erst innovativ sein, es muss nachhaltig sein und dann glauben wir an Profitabilität. Das ist zum Beispiel ganz wichtig. Also wir stellen nicht die Profitabilität nach vorne. Das bedeutet, auch wir sind überzeugt, dass dieses Unternehmen muss im gewissen Rahmen wachsen, KV-Erhöhungen, was auch alles so teurer wird auf dieser Welt. Aber wir müssen aber auch schaffen, dieses Unternehmen so aufzustellen, dass wir nicht wachsen müssen. Das heißt, wir versuchen inhärent, dieses Unternehmen resilient zu machen. Der Erhalt der Organisation, nicht des Wachsens, ist der Fokus. Und das ist, und ich glaube, das haben wir jetzt die letzten 10 Jahre erfolgreich hinbekommen. Und wie gesagt, und darum auch manchmal vielleicht diese sperrigen Worte wie Regisseur, Lotse, was wir da gehört haben. Aber es dient eigentlich dessen, dass wir glauben, dass wenn Menschen zusammen mit halbwegs Hausverstand, wie man es in Österreich sagt, halbwegs mit Hausverstand zusammenarbeiten, wenn wir uns gegenseitig befähigen, wenn wir Dinge ausdiskutieren, dann glauben wir einfach dran, dass Unternehmen besser sein können.
Kannst du da vielleicht noch ganz kurz auch für die Hörerinnen und Hörer eure Organisationsform kurz auch schildern oder beschreiben, dass man ein Gefühl bekommt, unterscheidet ihr euch von unter Anführungszeichen klassischen Organisationsformen?
Und das ist jetzt sogar fast richtig schwierig, weil wir haben unsere Organisationsform, unser Organigramm in den letzten 4 oder in den letzten 10 Jahren 4 bis 5 Mal verändert. Also aber eben, natürlich kann ich es im Sinne, es gibt die sogenannte Regie, das ist ein Kreis und dann haben wir noch 4 weitere Kreise, das ist mal ganz klassisch Produkte entwickeln, Produkte verkaufen, dann Organisationen unterstützen, da drinnen ist es Controlling, da ist der Einkauf mit drinnen, da ist es Welcome Management mit drinnen und dann haben wir natürlich noch die Produktion. Das sind diese Bereiche auch, das sind die Kreise und in diesen Kreisen gibt es sogenannte Kreisverantwortliche. Die werden alle 2 Jahre gewählt. Derzeit noch, wir sind gerade wieder ein bisschen in der Transformationsphase. Das heißt, unser Organigramm wird sich sicherlich zum Ende des Jahres nochmal verändern. Da werden die Kreisverantwortlichen von den Mitarbeiterinnen gewählt. Und dann gibt es eine sogenannte Organisationsmitte. Da gehen dann die Kreisverantwortlichen rein. Und die Organisationsmitte entscheidet über die relevanten Dinge. Das heißt aber jetzt nicht, dass sie alle Entscheidungen trifft, sondern nur die Entscheidungen, die die Kreise untereinander nicht entscheiden können. Das heißt, alles nur, was vielleicht ein bisschen übergeordneter oder in der Strategie oder es sind Veränderungen, weil man sieht, die werden dann meistens in der Organisationsmitte entschieden. Und das heißt jetzt auch nicht, dass die Mitarbeiterinnen die Kreisverantwortliche permanent da reinschicken, sondern auch die Kreisverantwortlichen zu bestimmten Themen. Weil gerade zum Beispiel der Kreisorganisation unterstützen ist wirklich ein bunter Garten. Da, wie gesagt, Einkauf ist drinne, da ist drinne das Welcome-Management, die Finanz. Die sind an sich sehr stark. Und der Philipp, der dort der Kreisverantwortliche ist für diesen Kreis, der hat eine moderierende und informierende Art. Der hat starke Mitarbeiterinnen da drinne. Und wenn er dann Themen des Controllings sicherlich in der Kreis, in der Organisationsmitte vertreten, kann er vertreten, aber da wird er dann schon von der Maria instruiert. Oder in der Welcome Management, am besten ist immer, er schickt sie gleich direkt rein als Vertreterin. Und so ist es dann bei uns organisiert. Das heißt auch, also wir treffen auch in diesen Kreisen dann ganz klar die Entscheidung nach Mehrheitsprinzip und auch die Regie, sprich Markus und ich, wir haben auch nur eine Stimme. Das heißt auch, kommt ab und zu schon mal vor, dass wir überstimmt werden. Und das ist dann halt auch okay. Und ja, so ungefähr sind wir organisiert. Das heißt, die Kreise, vielleicht auch noch ganz wichtig, wir sind transparent. Die Mitarbeiterinnen, alle Mitarbeiterinnen können bei uns auf die Konten schauen, sich erklären lassen. Wir haben einen sogenannten Eigentümerbericht. Die Eigentümer, der heißt halt so aus der Geschichte heraus, es ist so aufgebaut, Eigentümer-Smiley-Bericht ist so aufgebaut, dass alle Zahlen drin sind, die können alle Mitarbeiter. Das heißt, bei uns hat das Eigentum keinen anderen Bericht wie jeder andere Mitarbeiter auch. Bedeutet auch, die können wissen, was wir auf dem Konto haben, die wissen bis hin, dass sie wissen, was ich verdiene, wissen, was wir uns entnehmen aus diesem Unternehmen. Das ist auch immer eine Verhandlung. Also bei uns wird alles relativ, nicht nur relativ, sondern die Dinge werden bei uns verhandelt. Das heißt, ja, und damit befähigen wir die Mitarbeiter erst einmal, wir geben ihnen alle Informationen, damit sie unternehmerisch arbeiten können. Und was dann natürlich kommen muss, und das ist das, was wir die letzten 10 Jahre gemacht haben, muss sie dazu natürlich auch befähigen, mit diesen Zahlen umgehen zu können. Weil am Anfang, wenn ich das erzähle mit der Transparenz, kommt am Anfang immer wieder von anderen Unternehmern, oh, das kann man nicht machen, geht nicht und wie soll das funktionieren? Und das sage ich, ja, am Anfang herrscht Angst. Weil ich mache es immer mit diesem einen Beispiel, wir zahlen 14 Monatsgehälter hier in Österreich. Zahlt man 14 Monatsgehälter, das sind 2, wo man doppelt bezahlt. Es hat 50 Jahre lang, wir sind auch keine Hippe-Startup, wir sind ein Elektronikunternehmen, aber wir sind 60 Jahre alt. 50 Jahre lang hat es keinen Mitarbeiter interessiert, woher das doppelte Gehalt kommt. Hauptsache es war da. An dem Tag, wo wir transparent wurden, kamen die ersten, jetzt gehen wir aber pleite, wir haben ja gar kein Geld auf dem Konto. Ja, aber wir sind 50 Jahre lang nicht pleite gegangen, deswegen, das hat sich schon irgendwie geregelt. So, man kann den Rahmen erhöhen, man könnte die Liquidität erhöhen, indem man mehr Umsatz macht und was auch immer oder sowas. Und dann fangen wir an, das zu erklären. Und das ist auch dem Markus mit C und dem Markus mit K ist unsere Aufgabe, die Dinge zu erklären. Und das macht aber auch Angst. Jetzt, wenn so, wir haben in Deutschland unsere größte Kunden, leicht rezessive Lage, die Mitarbeiter gehen mit den Zahlen völlig selbstverständlich um und wissen auch, wie sie sich so einordnen haben. Bedeutet in der Ecke, dass wir natürlich, ich sage jetzt immer, vom restringierten zum elaborierten Sprachgebrauch kommen. Das heißt, wir haben hier im Unternehmen eine, sage ich mal, eine Gesprächshöhe, so möchte ich es nennen, unter den Mitarbeiterinnen. Und durch diese Transparenz, niemand kann sagen, habe ich nicht gewusst, sondern es ist alles da. Das heißt also, wir haben ein Gesprächsniveau auch. Das heißt auch, dass wir schnell reagieren können, dass wir schnell Verständnis im Unternehmen für Maßnahmen hinbekommen, weil die Mitarbeiter erstmal wissen, wie es ums Unternehmen steht. Und wenn man dann sagt, können wir uns nicht leisten oder wir leisten uns das, meistens ist es schwieriger, mit Geld umzugehen, als keins zu haben. Also aber das ist genau dieses Thema. Und darum, und das muss man halt auch lernen. Ich mach's mit ganz klassischem Beispiel wie in der Familie. Wir legen 50 Euro in der Familie mitten auf den Tisch und reden mal drüber, ist es viel oder wenig Geld. Und wenn wir dann alle mal ein gemeinsames Gefühl haben, wie viel ist es uns 50 Euro wert und in welcher Stelle des am Monat wird es wohl mehr wert sein als weniger, dann ist es halt auch genau diese Dinge. Und das muss man halt genau, ich nenne es diese organisationale Intelligenz hereinbringen und damit wird es vieles einfacher. Damit wird auch vieles einfacher.
Wahnsinn, Markus, was du da jetzt schon für Informationen uns erzählt hast. Da werden sicher auch bei unseren Hörern und Hörerinnen. Nein, das ist gut so. Da werden die Rädchen sich drehen. Mir ist jetzt nur, während ich dir zugehört habe und du auch gesagt hast, es gibt einen Kreis, der nennt sich Produktion, ist mir aufgefallen, wir haben noch gar nicht darüber gesprochen, welche Art von Unternehmen, also was hier eigentlich produziert. Ich glaube, das wäre an dieser Stelle noch sehr gut als Aufklärung für alle, weil vielleicht nicht jeder Telehase.
Ich habe es versucht, so zwischendrin ein bisschen reinzubringen, weil das ist natürlich auch immer. Weil normalerweise haben so dieses, ich sage immer, dieses Hippe-Organisation, das ist ja immer nur so bei irgendwelchen Marketing oder irgendwelchen Firmen oder Werbeagenturen. Nein, wir sind ein 60 Jahre altes Elektronikunternehmen. Wir sind sozusagen der kleinste, größte Entwickler und Hersteller von Zeit- und Überwachungsrelais. Also unsere größten Kunden kommen einmal aus der Automatisierungstechnik und aus dem Bereich der erneuerbaren Energien. Und das ist so ein bisschen unser Kerngeschäft der letzten 60 Jahre gewesen. Und da in diesem Unternehmen haben wir transformiert. Also das ist keine hippe Agentur oder irgendetwas, sondern es ist ein klassisches Unternehmen, das sich im Bereich der Elektronik, Elektrotechnik positioniert hat. Und kleinste Größte heißt, wir sind derzeit noch sehr bekannt für unsere Zeit- und Überwachungsrelais. Wir bewegen uns aber auch immer mehr in andere Bereiche. Wir hatten gestern eine tolle Veranstaltung, EQX. Und da bin ich richtig stolz drauf, weil es jetzt auch, wir haben es auch mit dem NA-Schutz, wir fangen an, in neue Produkte zu denken und kreativ zu sein. Und es ist echt für ein österreichisches Unternehmen. Ich habe es gestern bei der Veranstaltung gemerkt, wenn man den Anspruch der Marktführerschaft oder mindestens im oberen Regal hat als 100-Mann-Unternehmen Österreich, wird man schon ganz erschrocken angeguckt. Also weil ich bin zutiefst überzeugt, MeToo reicht nicht mehr in Österreich, sondern wir müssen einfach wieder Marktführerschaft anstreben. Das hört sich jetzt immer so an und das für mich geht mich ganz locker was an. Das schreckt auch sicherlich meine Mitarbeiterinnen ab und zu mal, aber drunter geht's nicht mehr. Nicht generell, aber in einigen Bereichen sollte es das sein. Was wir noch in den letzten 10 Jahren vielleicht noch haben, damit ist dann haben wir es ganz rund, das ist der sogenannte, um den Telerunk hat sich ein Kosmos aufgebaut, den nennen wir auch Telekosmos. Wir haben uns in dem Bereich des Electronic Manufacturing Services hinentwickelt. Das heißt, wir produzieren heute für Startups, für andere Unternehmen aus den USA bis hin in den USA. Produzieren wir nicht mehr nur noch unsere eigene Elektronik, sondern mittlerweile auch Elektronik für andere Unternehmen. Das ist ein Novum gewesen. Das war lange Jahre hier überhaupt nicht denkbar. Wir haben den sogenannten Organization Playground mit einer Akademie. Das heißt, am Anfang, als wir dieses Unternehmen umgekrempelt haben oder transformiert haben, kamen ganz viele Unternehmen von den Vorständen, von SAP, Banken, alle sind hierher und haben sich das angeschaut und wir haben mittlerweile ein kleines, feines Begleitungsunternehmen, wo wir anderen Unternehmen helfen, in die Transformation zu kommen und auch von unseren Erfahrungen profitieren können. Dann haben wir ein bisschen eine Akademie, wo wir Veranstaltungen machen, wo man sich die Dinge mal anschauen kann. Und das ist ganz wichtig. Und dann haben wir noch, ich sitze hier drin in einem Raum, den sogenannten Factory Hub. Den haben wir auch, da waren wir relativ früh. Wir haben Startups hier reingenommen. Die haben 24 Stunden hier arbeiten können. Und das haben wir jetzt, der Factory Hub. Und da sind wir auch vom Staat Österreich gefördert worden. Wir haben da viel Erfahrungen gemacht. Das hat uns sehr geholfen, den Startups geholfen. Also Kreativität. Wir haben über die Startups gelernt, dass wir eine operative Exzellenz haben. Also wir sind selber nicht so die Kreativsten gewesen oder noch nicht die Kreativen. Aber was wir haben, ist halt eine operative Exzellenz. Wenn jemand was weiß, können wir es in ein Industrieprodukt gießen sozusagen. Und und der Factory App ändert sich jetzt. Das waren hier 3 Räumlichkeiten, wo die Startups drinnen saßen. Das haben wir jetzt grundlegend verändert. Jetzt können alle möglichen Unternehmen, nicht nur Startups, sich bei uns Plätze mieten, Teil unseres Kosmoses sein. Das heißt, sie können unter unseren Mitarbeitern sitzen, sich einmieten, weil wir dran glauben, wenn wir Unternehmen öffnen und Menschen miteinander was tun, auch über Unternehmensgrenzen hinweg, entstehen neue Dinge für die Zukunft, nachhaltig hoffentlich. Und ja, das ist jetzt mal so der große Bogen.
Markus, ja. Welchen Anstoß gab es denn zu dem Thema? Also wir, Alexandra und ich, wir sind ja voll dem Thema Kunden und Custom Experience und Kundenorientierung verschrieben. Und im Zuge dessen ist natürlich das Thema auch Organisation und Organisationsformen wichtig und auch die Agilität wichtig. Was war denn euer Anstoß, euch für diese Form der Unternehmensführung und für diese Form des organisationalen Aufbaus zu entscheiden? Was war der Anstoß?
Also der Anstoß war ganz klar, waren die Eigentümer. Der Christoph Hase ist ein großer Visionär. Mittlerweile ist er nicht mehr in einem Unternehmen involviert, macht derzeit was anderes. Aber der Christoph Hase hat relativ früh erkannt, vor 12 Jahren schon erkannt, dass sich Organisationen verändern müssen. Und der Anstoß war auch so ein bisschen, wir als Familie permanent als Unternehmer auftreten zu müssen. Also auch dieser Schmerz, der auf Familien liegt, die Unternehmen haben, so nach dem Motto, wir müssen immer mal einen Nachfolger suchen und wir müssen dies und wir müssen dies. Und er hat einfach gesagt, nö, ich möchte aus diesem Unternehmen als sich eine sogenannte sich fast selbststeuernde Organisation haben. Weil wenn wir Mitarbeiter einstellen, die Spezialistinnen sind oder so, die gewisse Skills haben, warum muss ich denn dann alles noch entscheiden? Und das war eigentlich ein guter Grundgedanke, den der Christoph gehabt hat. Und damit hat er mich auch, sage ich mal, bekommen. Und das hat sicherlich in alle Richtungen viel Verwirrung gebracht. Aber es ist halt auch der Anspruch gewesen zu sagen, wenn wir so weitermachen, werden wir wahrscheinlich in 30 Jahren nicht mehr da sein, weil wir wissen nicht, wer kommt. Aber wenn wir das anders gestalten, dann haben wir, und das ist auch so ein bisschen, die Organisation steht über allem, der Erhalt der Organisation. Und wenn wir das anders gestalten, werden wir alle gemeinsam Spaß. Ganz knallhart hat er gesagt, ich habe lieber 20% von was Geilem als 80% Mist. Ich sage das andere Wort nicht. Aber das ist halt genau diese Einstellung. Und ich glaube schon auch, und das hat jetzt heute ja auch gemündet im letzten Jahr, dass die Familie Hase, also sprich die Heidi Hase, eine Stiftung gegründet hat, die mittlerweile unsere Hauptbesitzerin ist. Und das ist halt einfach toll, wie sich das Unternehmen, wie sich das Vertrauen auch aufgebaut hat. Also man braucht auch von den Eigentümern viel Vertrauen, sein Eigentum dann in eine Stiftung zu geben und nicht mehr, sage ich einfach mal, hier jetzt in Erbfolgen zu denken und wie viel geben muss raus, sondern sich jetzt auch darauf einzulassen, dass es ein permanenter Ausgleich sein muss. Es auch hier von den Mitarbeitern widerspricht keiner, dass die Frau Hase oder ich als Eigentümer in Namen, also das ist wie so, die Mitarbeiter sehen das eher wie so ein Mietverhältnis, so nach dem Motto, wenn wir unsere Miete zahlen, dann können wir hier machen, was wir wollen. Also genau, es ist schon so, ich sage jetzt einfach mal, da ist in den letzten 10 Jahren viel Vertrauen auch gewachsen, dass man so sein darf, dass man das tun darf. Da wurde viel ausprobiert, auch von den Mitarbeitern. Da wurde viel natürlich, meinen die das ernst und so weiter. Und wenn man es dann wirklich ernst gemeint hat, das hat halt Vertrauen geschaffen. Und ich glaube, das ist schon einzigartig. Und ich empfinde das angenehm für mich ganz persönlich. Ich war noch nie so lange in einer Firma. Es ist einfach angenehm. Ich persönlich freue mich um jeden Tag, wo ich hier reinkomme, wo ich die Menschen sehe. Ich habe sowieso ein bisschen wie immer ein Problem zwischen privat und geschäftlich. Aber das ist wirklich eine angenehme Atmosphäre. Es ist anstrengend. Wir fetzen uns. Es ist so, ich sage mal, wie in jeder guten Familie, obwohl es keine Familie ist. Es ist ein Unternehmen. Aber es ist wirklich so, dass ich glaube, ich den überwiegende Teil der Mitarbeiterinnen hier sehr wohl fühlt und es auch schätzen gelernt hat, dass man mitbestimmen kann, dass man sich einbringen kann. Das ist natürlich nicht flächendeckend. Wir sind auch da in Abbildergesellschaft, aber es ist überwiegend gut, so möchte ich sagen.
Okay, Markus, jetzt drängt sich natürlich bei Barbara und mir die Frage auf, welche Rolle spielt dann der Kunde in so einer Organisation? Dafür hast du uns aber auch einen Sound mitgebracht, den wir uns gleich anhören. Ich möchte nur an dieser Stelle ganz kurz hinweisen. Wir haben ja am 6. Juni unsere Stage for Customer-Centric Leaders in Baden bei Wien im Casino, wo wir viele Führungskräfte zusammenbringen. Und du bist einer unserer Impulsgeber. Vielen Dank, dass du den Tag mit uns verbringst, Markus. Das heißt an alle Hörer und Hörerinnen, wenn ihr jetzt neugierig seid und sagt, das würde mich total interessieren und mit Markus, den möchte ich gerne kennenlernen und ein Gespräch mit uns führen, dann meldet euch bitte für 6. Juni an. Und jetzt schauen wir uns auch an, welchen Sound oder hören wir uns an, welchen Sound du uns mitgebracht hast.
Jetzt.
Okay, Markus, ja, das ist schon ein sehr, ich sag spezifischer Sound. Erzähl uns einmal, was geht da dein Kopf herum?
Also tatütata, ich sage immer, Telehase war schon immer ein tolles Unternehmen und auch sehr kundenorientiert. Und ich habe so bei dem Sound gedacht, von einem tatütata hin zu einem tete, also zu einem Aufwecken. Und zwar ganz einfach mit den das Thema Kunde, da bin ich sehr ambivalent. Ich bin immer froh, dass ich nicht im Vertrieb bin. Aber ich glaube ganz einfach, wir kommen aus einer Zeit, wo wir sehr überkundenorientiert waren und die Kunden das gar nicht wertgeschätzt haben. Wir haben viele Umfragen gemacht und da kann man offen und ehrlich sein. Da wurden wir dann als verlängerte Werkbank gesehen und so weiter und so fort. Und damit kannst du ja, ich sage jetzt einfach mal auf die Dauer, in Österreich nicht sein. Und wir haben uns Werte gegeben. Wir haben auch unsere Kundenstruktur grundlegend verändert. Das heißt, wir arbeiten heute, wir verdienen 80% unseres Umsatzes mit den größten Unternehmen in ihren Branchen. Wir haben diese sogenannten kleinen Kunden, Entschuldigung, nicht wertschätzend gemein, haben wir in den sogenannten EGH, in den sogenannten Elektronikgroßhandel gegeben. Weil es war eine permanente Defokussierung, es war eine Diskussion. Wir haben es jedem Kunden recht gemacht, ob er 100 Euro Umsatz gemacht hat oder ob er 100.000 Euro Umsatz gemacht hat. Es gab keinen Unterschied. Und das hat eine Defokussierung gebracht im Unternehmen. Und das haben wir eigentlich grundlegend verändert, dass wir gesagt haben, es ist auch für kleinere Kunden sicherlich wichtig, die kaufen sowieso schon im Elektronikgroßhandel, dann sollen sie uns über den Elektronikgroßhandel. Dadurch konnten wir auch, der Elektronikgroßhandel hat auch seine Vorteile, nämlich er kennt den Markt und er kann auch formulieren, was die Kunden brauchen. Auf der anderen Seite haben wir ganz stark auch gesagt, wir haben uns dem Thema Nachhaltigkeit verschrieben. Wir sagen, wir machen jeden Tag die Welt ein bisschen besser. Wir haben hier eine der größten Solaranlagen auf unserem Unternehmen in Wien. Das heißt, wir können jetzt, wenn es so schön Wetter ist, können wir fast schon autark ab und an mal unsere Produktion betreiben. Und wir haben einen sehr hohen Wertekontext. Das heißt also, wir machen ganz hart gesprochen auch nicht mit jedem Geschäfte. Das heißt, wenn es in den Militärbereich geht, dann haben wir auch ein schweres Problem, wenn man nicht wertschätzen kann. Und ich glaube, Corona hat das gezeigt. In Corona haben wir das gesehen. Da haben wir große Kunden gewonnen. Was es wert ist, eine Produktion und eine Lieferfähigkeit in Österreich zu haben. Das bedeutet schon, da sind wir schon sehr stolz drauf. Wir wertschätzen unsere Kunden, wir wertschätzen jeden Kunden, den wir haben derzeit. Das ist wichtig und er kann auch wirklich auch alles von uns haben. Auf der anderen Seite erwarten wir aber auch eine gewisse Wertschätzung, wer wir sind. Und ich sage jetzt einfach mal, wir sitzen in Österreich, wir können uns nicht mit Korbflechtern, und das meine ich nicht böse, in Bangladesch vergleichen, aber wir haben hier letztes Jahr 9,9% KV-Erhöhung gehabt. Da jammer ich nicht drüber. Bedeutet für uns, dass wir Produkte entwickeln müssen, die sich in Österreich produzieren lassen, weil wir unsere Produktion in Österreich haben wollen. Das ist eine Anstrengung für unsere Mitarbeiterinnen. Da müssen sie mehr leisten als andere. Das heißt also, und darum habe ich auch so ein bisschen den Anspruch, dass unsere Kunden diese Bemühungen auch irgendwo akzeptieren, dass sie auch, und ich glaube, da haben wir in den letzten Jahren auch gut performt, dass auch die Akzeptanz am Markt da ist, dass wir uns bemühen, nachhaltig mit einer gewissen Empathie, mit Werten Dinge zu produzieren, Dinge zu gestalten, neue Dinge zu entwickeln. Und auf der anderen Seite würde ich gerne neben dem Monetären auch eine Wertschätzung unserer Kunden haben, dass es aus Österreich kommt, dass es aus Europa ist. Und das finde ich eigentlich, das ist eigentlich so ein bisschen Thema. Und da haben wir uns gewandelt. Das heißt also, wir suchen uns unsere Kunden aus und die lieben wir dann auch abgöttisch alle, aber alle wollen wir dann auch nicht haben.
Also finde ich ganz genial und ist auch echt ein mutiger Ansatz, weil sich ja viele nicht trauen, da auch bewusst eine Grenze zu ziehen. Und also großartig, Gratulation. Und Alexandra, du wolltest da noch eine Frage dazu auch stellen, gell?
Ja, ich wollte dich da fragen, ich kann mir vorstellen, viele Hörer und Hörerinnen werden sich jetzt, wenn sie dir zuhören, über ihre eigene Organisationsstruktur Gedanken machen und vielleicht sich denken, das kann bei uns nicht funktionieren oder ja, in so einer Branche geht es, bei uns geht es aber sicher nicht. Oder denken sich vielleicht auch, wir haben schon was probiert, das hat nicht funktioniert oder sind gerade in den Startlöchern und sagen, ich will das unbedingt machen und der Markus hat mich jetzt inspiriert. An all jene, die daran denken und mutig genug sind, visionär genug, ihre Organisationsstrukturen verändern zu wollen in den nächsten Jahren. Und du hast jetzt da schon viel Erfahrung. Was wären denn so deine 1, 2, 3 besten Tipps für solche Unternehmer oder Organisationen?
Ja, also ich sage mal so, nochmal, ich kenne ganz tolle eigentümergeführte Unternehmen oder auch andere Unternehmen, die funktionieren genauso. Das ist, willst du es wirklich? Warum willst du es tun? Und bist du bereit, wenn du dich für diesen Weg entscheidest, ihn auch selbst mitzugehen? Und da haben wir meistens irgendwo das Problem. Und es ist sicherlich kein Bottom-up-Prozess. Also das lässt schon das österreichische Arbeitsgesetz und die Arbeitsverträge gar nicht zu. Also jetzt zu glauben, von den Mitarbeitern, wir können das Unternehmen. Nein, es muss von den Eigentümern, von den Geschäftsführern gestützt werden. Und die Frage ist halt auch ganz einfach, inwieweit bist du als Eigentümer, Geschäftsführer bereit, auch dich zu verändern? Und da fängt es halt einfach an. Jo, ich bin ein Geschäftsführer ohne einen Geschäftswagen. Ich reise wie meine Mitarbeiter auch. Und wenn ich mal ein Auto brauche, nehme ich hier ein Skoda vom Ding. Wir haben 2 Poolautos, dann fahre ich mit dem Poolauto. Der Anspruch eines Geschäftswagens, den habe ich halt, obwohl es, glaube ich, sogar mal, ich weiß es nicht mal, in meinem Vertrag drin steht, habe ich nicht. Das heißt also, da fängt es schon mal an zu sagen, will ich mich selbst den Dingen, die wir dann da gestalten, auch unterwerfen. Und dann, weil alles andere ist dann Love. Oder wir finden eine Organisation, wo das nicht notwendig ist. Also man muss sich einfach mal hinsetzen und sich mit seiner Organisation beschäftigen. Und dann fängt es an mit Geschäftsmodellen. Ist das Geschäftsmodell oder der Branche, in der ich mich bewege, überhaupt noch die richtige? Also wir haben ja, ich rede ungern über disruptiv, aber es wird alles ein bisschen schneller. Wenn wir uns jetzt über das Thema, wie wir uns da noch in Deutschland, ich rede heute über Deutschland, nicht über Österreich, wie wir uns da jetzt noch suhlen in diesem Verbrennerwahnsinn oder Elektromobilität und uns im Endeffekt immer unklar anstatt mal anzupacken und jetzt mal uns in eine Richtung zu bewegen. Das ist halt einfach so ein bisschen dieses Thema. Also es wird diskutiert und die Bewertung, obwohl wir jetzt heute schon über Hoshikani und OKRs reden und was auch immer, die Bewertung der Welt gegen Geld, das ist mittlerweile, also ich glaube, es sollte auch dem Letzten klar werden, dass es ist wichtig und es braucht sicherlich auch um den Fortbehalt. Also nochmal, ich spreche nicht gegen den Kapitalismus. Aber die einzige Bewertung der Welt gegen Geld ist schwachsinnig. Und das werden wir merken im Gesellschaftlichen wie auch in Unternehmen. Das heißt, wir haben jetzt irgendwie gefühlt schon den heißesten April. Wie viel kognitive Dissonanz gönnen wir uns noch, bis wir dann den Klimawandel mal akzeptieren? Und wenn es dann mal richtig hart auf hart kommt, dann müssen wir uns sowieso bewegen. Und dann diskutieren wir nicht mehr über 4-Tage-Woche und die Gen Z, sondern wenn es draußen 50 Grad hat, dann überlegen wir uns, ob wir von 10 bis um 16 Uhr Pause machen oder irgendetwas. oder wie halten wir noch bei 50 Grad die Produktivität oben? Und also ich würde mich viel lieber schon über Klimafolgenforschung unterhalten oder überlege mir lieber schon mit meinen Mitarbeiterinnen, was könnte unser Beitrag sein, als mich permanent jetzt, obwohl ich einer bin, genau aus dieser Generation, in diesen Boomer-Diskussionen hinzuhalten. Und ich glaube, das sind halt jetzt einfach noch die nächsten 10 Jahre, die wir einfach überleben müssen, bis Menschen wie ich in die Rente gehen. Und dann müssen sowieso andere die Verantwortung übernehmen. Und es fühlt sich jetzt halt gerade so in dieser deutsch-rezessiven Lage hier alle an, als wäre es jetzt wieder an der Zeit, mal 3 einfache Antworten zu geben. Nee, wir müssen uns mit dieser Komplexität, die Unternehmen mittlerweile automatisch bekommen, durch Digitalisierung, KI, es sind ja 1000 Themen, die wir haben. Wir müssen diese Komplexität annehmen. Wir müssen nicht alles gleich lösen, aber wir müssen sie erstmal akzeptieren. Und da haben wir ja auch auf dem gesellschaftlichen Kontext, das fällt den Leuten schwer. Und wir hätten hier auch einige Mitarbeiterinnen gerne einen Geschäftsführer, der in den 3 einfachen Antworten aufs Leben gibt.
Das ist richtig, ja.
Das kann ich nicht bieten.
Absolut verständlich. Was würdest du denn sagen, dann, weil du ja auch schon über Zukunft gesprochen hast und wir brauchen jetzt nicht drüber reden, TD Hase auf die grüne Wiese zu stellen, weil das tut ihr ja laufend, das macht überhaupt keinen Sinn. Aber wenn wir über die Zukunft sprechen und das in Bezug auf euer Unternehmen auch, wo wollt ihr euch denn noch hinentwickeln und wo sind denn so eure vielleicht 1, 2 größeren Themen, die ihr in den nächsten Jahren anpacken wollt, wo ihr erfolgreich sein wollt?
Also wir sind jetzt gerade so, wir haben jetzt die letzten Jahre waren sehr erfolgreich, wir sind ungewollt über dem Markt gewachsen. Und wir haben einfach jetzt gemerkt, dass wir in den letzten 4 Jahren ein bisschen vergessen haben, uns mit uns selbst zu beschäftigen, sprich die Organisation zu adaptieren. Das heißt also, wir werden dieses Jahr nutzen wir wieder, um einfach auch ein paar Dinge, die sicherlich in den letzten Jahren nicht so gut gelaufen sind, das kann man schon so ein bisschen sagen. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind schon sehr unternehmerisch, aber so ein bisschen dieses Investieren in die Zukunft, das ist nicht jedem. Da haben wir noch ein bisschen ein Gap. Wo geht's strategisch hin in der Ausrichtung? Und das ist schwierig in einem demokratischen Prozess abzubilden. Da müssen wir nochmal ein Stückchen zurückgehen und müssen wir anpassen. Was aber im Großen und Ganzen ist, wir möchten nicht willenlos wachsen. Also wir haben gesagt, wir wachsen sicherlich. Wir sind jetzt in den letzten 4 Jahren irgendwie von 13 auf 18 Millionen Umsatz, damit wir mal ein paar Zahlen nennen. Das ist eigentlich nicht mein Thema. Das ist der Markus, der könnte das dann auch. Und haben sicherlich auch in diesem letzten Jahr das vom Gewinn her das beste Jahr gehabt seit Telegedenken. Wir wollen sicherlich noch moderat wachsen, aber wir haben so für uns aber eine gefühlte Grenze, wo wir dann sagen, danach ist es nur noch schönes Add-on, aber es muss nicht mehr sein. Wir wollen lieber diese Organisation effizienter gestalten. Wir wollen sie resilienter machen. Und da behindert der Drang, permanent Wachstum generieren zu müssen. Wir brauchen einen geringen Wald-KV-Erhöhung, aber wir brauchen noch mehr, noch mehr, noch mehr, dann muss mir jemand auch das Warum dazu liefern. Und so, wenn wir das Warum nicht haben, warum wir jetzt unbedingt dreistellig wachsen müssen oder irgendetwas, obwohl die Welt gerade auf dem Kopf steht, dann ist es für mich erstmal irrelevant. Also es gibt ganz klar ein paar Faktoren, warum ein bisschen Wachstum gemacht werden muss, aber man muss eigentlich heute auch mal schaffen, Organisationen so hinzustellen, dass sie mal ein Jahr oder 2 Jahre mit wenig oder gar kein Wachstum auskommen, ohne gleich radikal alles über den Haufen zu schmeißen, sprich Mitarbeiter zu entlassen oder was auch immer da kommt, was auch völlig natürlich ist, dem ich nicht abspreche, aber wir versuchen, die Organisation so zu positionieren, dass sie Aufmerksamkeit hat, dass sie resilient ist, dass sie nicht alles machen muss, was von ihr außen angetragen wird, sondern dass sie für sich entscheiden kann, in welche Richtung sie sich entwickeln darf oder kann.
Also ich denke, Barbara, wenn ich jetzt auch auf die Zeit schaue, das ist ein wunderschönes Schlusswort, ein schöner Ausblick in die Zukunft und klingt extrem wertschätzend gegenüber nicht nur den Mitarbeitenden, den Kunden, der Natur, der Umgebung, der Lieferanten, also allen, die da beteiligt sind und Teil von Telehase sind und wo Telehase eingebettet ist in sein Umfeld. Und klingt nach einer wirklich wünschenswerten Zukunft. Und wir drücken euch die Daumen dafür. Markus, vielen Dank, dass du heute unser Gast warst. Wie gesagt, am 6. Juni könnt ihr alle mit Markus noch viel mehr und noch intensiver plaudern, ihn noch besser kennenlernen. Vielen Dank, dass du da warst und uns deine spannenden Einblicke gegeben hast. Es war echt total interessant. Dankeschön.
Vielen, vielen Dank für die Einladung und ich freue mich auch auf den 6. und ich freue mich auf rege Gespräche.
Danke, Markus.
Bis dann.
Dankeschön.
Ciao. Ciao.
Das war's zu dieser Folge. Wenn du Lust auf noch mehr Sounds hast, dann schau doch gerne auf kunde21.com vorbei und folg uns auch auf LinkedIn. Und vielleicht geht sich auch eine 5-Sterne-Bewertung aus. Wir danken dir.
Ja, und wie Kundenorientierung für unseren nächsten Gast klingt, hörst du gerne in 2 Wochen in einer weiteren Folge.